Hi, ich bin Mio, Sängerin, Musikerin, Songwriterin aus Hamburg. Herzlich willkommen zu Modus Mio. Dieser Podcast ist ein persönlicher Blick hinter die Kulissen des Musikmachens. Hier nehme ich euch mit ins Studio, auf Tour, in meine Gedanken und mitten rein ins Musikbusiness. Schön, dass ihr da seid. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio und ich freue mich, an meiner Seite begrüßen zu dürfen, den einzig wahren King im Leben, King an 88 Tasten und viel mehr, Joscha Farias.
Das wird immer mehr wie so eine Boxankündigung. Das finde ich gut. Hallo auch von mir, ja. Moin Leute da draußen an euren Hörfunkgeräten, wollte ich gerade sagen, aber an was für Geräten ihr sitzt, weiß ich gar nicht.
Ich glaube, Hörfunkgeräte sind tot.
Hörfunkgeräte sind tot. Okay, das war schon mal eine gute Einleitung von mir. Aber ich freue mich drauf, dass wir uns mal wiedersehen. Jetzt Busy Times für uns beide ja auch. Und da ist es gar nicht mehr so gegeben, dass man sich jede Woche trifft, aber umso besser, wenn es dann nochmal passiert.
Wie war denn, du musstest für eine Prüfung lernen? Wie lief die aus deiner Sicht? Ich sage aus deiner Sicht, weil du die Note ja noch nicht hast.
Es geht so. Ich schätze, ich habe heute eine Prüfung geschrieben. Ich muss sagen, ja, ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr für den Seminarinhalt, also es war eine kombinierte Klausur aus Vorlesungsinhalt und Seminarinhalt und den Seminarinhalt habe ich gegebenenfalls etwas unterschlagen im Aufwand. Mal gucken.
Also nach dem Motto Mut zur Lücke.
Richtig, Mut zur Lücke.
Ja, man muss ja auch, man muss manchmal pokern, muss man sagen. So. Geht nicht. Ich habe das damals, ich habe das bei meinen Prüfungen auch immer gemacht, wo ich dachte, okay, kommt das jetzt wirklich so viel dran oder nicht?
Ja.
So, ist das vielleicht ein Aufgabenblock, der dann nicht ganz adäquat bearbeitet werden kann?
Ja.
Passiert ja auch mal.
Genau. Also viele sagen ja auch einfach, viel gewinnt, ne? Aber ich glaube, das wird knapp, selbst das zu erreichen. Aber es ist okay, wenn ich alle anderen Anforderungen sozusagen, was jetzt nur an Hausarbeiten und sowas kommt, an Deadlines, wenn ich das schaffe, und das sollte eigentlich okay werden, dann habe ich, wenn ich dann eine Klausur nachschreiben muss von zweien, ich denke mal, die andere wird gut werden. Das war in Musik, da gehe ich davon aus, dass es okay wird.
Ja, bei Musik habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass du da noch, musst du dafür viel lernen?
Ja, das Problem ist, ich hätte wahrscheinlich mehr lernen können, aber auch da bin ich so ein bisschen locker angegangen. Aber ich konnte.
Was war das Thema?
Das war auch eine kombinierte Arbeit aus zwei Seminaren. Das eine war Handlungsfelder in der Musikpädagogik. Also da ging es darum, zum Beispiel auch sowas wie Musiktherapie oder soziale Arbeit mit Jugendlichen im Musikbereich sowas zu beleuchten, einfach als Ergänzung zu, was ist neben Lehramt vielleicht noch möglich. So, also finde ich eigentlich ganz gut, so eine Horizonterweiterung. Und da sind wir verschiedene Themen durchgegangen. Zum Beispiel auch sowas wie Konzertpädagogik, also aus zum Beispiel sowas wie die Elbphilharmonie gibt auch für Schulklassen ab und zu oder in regelmäßigen Abständen sogar so irgendwie Mitmach. Konzepte bietet sie an, die gar nicht so wie so ein Konzert sind, also natürlich musikalischer Natur, aber wo man eben so in das Leben als Musiker, vielleicht auch als Orchestermusiker, was jetzt erstmal egal, eintauchen kann und was da bieten kann und gleichzeitig aber auch geben sie pädagogische Materialien und Handlungsempfehlungen und sowas mit raus und das ist zum Beispiel ein Teil gewesen, Konzertpädagogik und das andere war Gender and Diversity in Popular Music und da ging es viel um die Themen, die
um Gender und Diversity ging es da.
Ja, genau. Ja. Sowas. Und ich hätte das natürlich, das sind auch inhaltlich sehr, sehr tiefgreifende Themen teilweise gewesen. Oder nicht nur teilweise. Und die Klausur war angesetzt und das hatte ich so ein bisschen unterschlagen. Ich dachte immer so 90-Minuten-Klausur, wie heute zum Beispiel auch. Aber es waren 120 Minuten und jeder Teil hat 60 Minuten sozusagen. Und sie haben im Vorfeld auch alle gesagt, in der Klausurvorbereitung, man wird viel schreiben müssen und man wird wirklich durchgeschrieben im Grunde. Aber weswegen ich sage, dass ich trotzdem ein gutes Gefühl habe, ist, ich bin da reingegangen und dachte, okay, das schreibe ich safe nach. Und rausgegangen bin ich aber, dass ich wirklich der Letzte war, der abgegeben hat, weil ich sozusagen noch im letzten Zügen war, den letzten Satz zu schreiben, weil ich zu allen Fragen wirklich was schreiben konnte. So.
Das ist schon mal gut. Also ja. Ich glaube, schlimm ist, wenn du halt irgendwie so das Aufgabenblatt umblätterst und denkst so, ja, weiß ich nicht. Haben Sie noch was anderes, was Sie wissen wollen?
So wie heute. Ja, nee, von daher denke ich, das wird, ehrlich gesagt hatte ich mit Musik gerechnet, dass ich das vielleicht nochmal schreiben muss jetzt. Ich denke, vielleicht im schlimmsten Fall wendet sich das Blatt jetzt. Aber wie gesagt, wenn jetzt alles andere gut geht mit den Abgaben und so und Deadlines, dann muss ich vielleicht eine Klausur nachschreiben und für die habe ich ja dann aber auch prozentual gesehen. Guck mal, jetzt muss man ja alles parallel lernen und schreiben und so, um die Deadlines zu schaffen. Und dann hat man vielleicht für eine Klausur nochmal Zeit, das nachzulernen. Ich denke, das ist dann im schlimmsten Fall auch okay.
Ja. Ja, aber das klingt doch, also ich gehe jetzt mal davon aus, du hast bestanden. Also ich möchte gern, dass du bestanden hast.
Danke.
Weil das ist ja sonst super nervig, wenn man sowas zweimal schreiben muss. Ich finde so Sachen nachschreiben, es gibt ja kaum etwas, was ätzender ist.
Ja, das stimmt.
Ich musste Gott sei Dank in meinem Master und auch sonst, ich musste Gott sei Dank nie eine Prüfung nachschreiben.
Echt?
Ja, habe ich noch nie machen müssen. Bin leider ich bin zu strebermäßig, was das angeht.
Oder das glaube ich.
Ich habe Sachen studiert, die ich auch wirklich wissen wollte. Na, geht so, ne?
Also ja, das
Finanzen
ist
und Steuern in Kulturpolitik und so weiter.
Oha.
Auch das wollte ich nicht wissen. Aber ich musste da eine Prüfung machen und musste irgendwas ausrechnen und über Gewerkschaftspläne, NV Bühne und dieser ganze Rotz.
Oha.
Das habe ich sehr schnell wieder vergessen, alles.
Ja.
Weil mich das nicht betrifft in meinem Leben. Ich werde niemals so einen Vertrag angeboten bekommen, sind wir doch ehrlich.
Wahrscheinlich, ja, also gib die Hoffnung nicht auf, aber mein Gott. Aber bist du so eine Bulimie-Lernerin? Kannst du sowas gut oder hast du organisiert gelernt?
Ich habe mir spätestens beim Abi organisiert Lernen beigebracht. Vorher nicht. Und da habe ich dann so in Portionen gelernt und wirklich so mit Karteikarten und Sachen markieren und laut aufsagen und so weiter. Und das habe ich für mein Studium tatsächlich auch gemacht. Und das ist eine Sache, mit der ich gut klarkam. Aber das hat auch damit zu tun, dass man irgendwann, wenn man sowas macht, muss man einmal für sich klarkriegen, was man für ein Lerntyp ist.
Ja.
Und ich habe für mich gemerkt, dass ich einmal, also ich muss mir Sachen A einmal selber aufschreiben und zusammenfassen. In so kleinen Snippets, damit ich das erklären kann. Und ich bin ein auditiver Lerntyp. Das heißt, ich lerne am besten, wenn ich mir Sachen aufbrabbel.
Also
wenn ich Sachen irgendwie vor mich hin laber und sage, ja, und dann ist das hier so und ja, das erkläre ich Ihnen gerne und so. Und das ist eine Definition von und so. Und damit bin ich am besten zurechtgekommen. Das war schon sehr mein Lernding. Und ja, und das so ging das dann. Also ich bin nicht so eine Bulimie-Lernerin. Also vieles von dem, was ich in der Uni gelernt habe, ist auch tatsächlich hängen geblieben. Also außer Sachen, die mich wirklich nicht interessiert haben, wie halt so Gewerkschaftsgedönse oder so. Und viel von dem, was ich dann am Ende studiert habe, muss man ja leider auch so sagen, also so doof und eingebildet das jetzt klingt, habe ich ja vorher schon beruflich gemacht.
Ja, eben, klar.
Also,
Nö, ist ja schlau. Das ist,
also ich finde den planen Sie einen Orchesterauftritt? Ja, also erstmal frage ich, wer Zeit hat.
Oh, ja.
So, und natürlich nicht so dusselig so. Aber deswegen kam ich damit, glaube ich, ganz gut zurecht. Und deswegen mag ich, glaube ich, die Sachen an der Uni auch gerne. Weil ich glaube, ich bin leider so ein langweiliger Lerntyp.
Also ich finde das gut, weil ich habe halt zu spät gemerkt, dass ich eigentlich das Auditive auch brauche. So. Und ich war immer zu faul zum Rausschreiben. Und dann habe ich, was bei mir ganz viel war, das Studium, und das erklärt auch manche Noten, ist, dass man sozusagen den ganzen Vorlesungsstoff, und das sind, also wir sprechen im Durchschnitt, ich kann das jetzt, sagen wir mal, so hochrechnen, von 35 bis 40 Folien im Durchschnitt pro Vorlesung. Davon hast du dann 12 übers Semester und dann kommt noch ein Seminarteil, der im besten Fall abgeglichen ist. Oder im, wie jetzt auch zum Beispiel 2-3 Themen überschneiden sich und der Rest nicht. Dann kommt da ungefähr nochmal der gleiche Umfang hinzu. Und bei mir war ganz oft das Lernen dieser Foliencharts zu lesen und zu gucken, was bleibt hängen. Und das ist dumm, um das mal auf den Punkt zu bringen. Denn also für manche mag das gehen, die super ein krasses, vielleicht auch fotografisches Gedächtnis haben. Da gehöre ich auf jeden Fall nicht zu, habe ich gemerkt. Deswegen dieses Rausschreiben, was du gesagt hast, ist super effektiv. Das machen auch irgendwie von meinen Kommilitonen, würde ich sagen, die meisten. Weil sie beim Schreiben, also auch mit wirklichem Stift, ich habe zum Beispiel einen Unterschied gemerkt, schon in iPad schreiben Notizen und auf dem Blog schreiben, ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Wirklich.
Das ist auch wirklich so. Also ich glaube, also deswegen, ich bin auch immer kein Freund davon. Ich habe mir zum Beispiel meine Skripte für die Uni beschimpft mich gerne als Umweltsau. Aber die haben wir als PDFs gekriegt. Das waren teilweise 300 Seiten Skripte für das Semester, für den jeweiligen Kurs. Und ich habe mir die aber immer über einen Dienst als so Ringbuch ausdrucken lassen. Weil ich kann Bildschirmlernen nicht gut.
Verstehe.
So, das habe ich, also ich muss irgendwie
total
blättern, ich muss mir was markieren, ich muss das normal lesen.
Ja.
Und genau, so da habe ich dann versucht, wirklich so drauf zu achten, wie ich so klarkomme. Und wenn ich dann aber schon einfach Krätze kriege, weil ich die ganze Zeit nur durch PDF scroll und eigentlich gar nicht mehr denken kann dabei, dann nützt das ja nichts. Also das ist ja dann auch Quatsch. Das hat ja schon, ich gehe immer wieder zurück zu solchen Themen, kommen wir ja gleich auch wieder nochmal so ein bisschen zu.
Ja.
Das hat schon seinen Grund gehabt, dass man Sachen so mit Händen gemacht hat oder dass man Sachen einfach ausgedruckt hat oder dass da ein Bild an der Wand hängt und dass nicht jemand sagt, guck mal hier, das habe ich mit Paint gemacht, das hängt jetzt in so einem Bildschirm so hier, das ist Kunst. So. Das hat schon alles irgendwo seine Gründe.
Total. Und zum auditiven Lerntipp, das bin ich nämlich auch, aber ich bin dann immer zu faul, das einzusprechen. Und ich weiß nicht, ob du schon so gelernt hast, aber voll viele Kommilitonen von mir. Und da,
eingesprochen habe ich nicht. Ich mache mir Karteikarten und dann labere ich mir das selber vor.
Auch sehr gut. Das ist auch sehr gut.
Also ich sitze dann hier im Wohnzimmer und habe einfach so vor mich hin, ich habe Selbstgespräche geführt.
Ja, das ist eigentlich noch besser, weil du hast dann sozusagen dieses nochmal eine auditive Quelle, das Einsprechen und sozusagen. Ne, Thema Podcast bin ich jetzt sozusagen so ein bisschen podcastmäßig so, dass sich das mal anhören beim Joggen oder sowas. Das machen auch total viele Kommilitonen. Und ich weiß nicht, ob das bei dir auch schon beim Lernen in der Uni das Thema war, aber wir haben ja auch hier ganz oft im Podcast und da ist vielleicht dann so jetzt der rote Faden ein bisschen aufgegriffen. Das Thema KI und wie wir dazu stehen, das haben wir jetzt, glaube ich, auch schon mehrfach hier gut und du ja vor allem auch dargelegt. Und wie uns das noch begleiten wird im Musikbusiness. Aber wo es echt ganz gut hilfreich ist, und das nutzen halt viele Kommilitonen, ist auch, sich eben so diesen umfangreichen Vorlesungsstoff zum Beispiel in KIs oder AIs reinzuhauen. Und die machen dir dann wirklich so eine Art Podcast daraus, also eine männliche Stimme und eine weibliche Stimme meinetwegen. Und fassen das mal mehr, mal weniger gut. Es kommt drauf an, welche Plattform du da benutzt. Ich bin da jetzt auch nicht drin, ne? Ich kann das jetzt nicht sagen, aber ich habe da schon unterschiedliche Qualität gehört, wollte ich so sagen. Aber auch wirklich, wo man so sagt, ja, wenn du ein auditiver Typ bist zum Lernen und dir das Lernen für die Uni erleichtern willst, dann kann KI auch wirklich in dieser Form auch richtig gewinnbringend sein.
Ja, finde ich total legitim. Also ich finde ja auch KI für so Sachen wie mal Sachen strukturieren oder überlegen, das will ich machen, wie könnte ich das jetzt angehen, so. Ja. Dafür ist ChatGPT ja super.
Mega
also,
gut.
Das kann man ja mega gar gut. nicht. Also man muss es nicht verteufeln. Ich glaube, die Frage ist ja immer, wo dran ist, was besser machen Richtig. Kann. Und darum geht es ja so. Und dafür wäre es ja schön, wenn es Sachen besser machen kann.
Richtig.
Also während du jetzt so KI-Sachen gemacht hast, habe ich zum Beispiel, also um auch mal was Heiteres so zu erzählen.
Erzähl mir bitte was Heiteres.
Was Heiteres? Also, ich weiß gar nicht, wann das war. Wen hatten wir denn hier zu Besuch bei uns? Vielleicht war das Miss Ellie oder Nick? Auf jeden Fall, Magnus macht gerade sehr viel Songwriting mit so ein paar Artists. So, das freut mich auch. Das heißt, wir haben ja so Leute, die so ein- und ausgehen und jeden Tag passieren hier tolle neue Songs.
Mega.
Und wir haben ja so eine schöne Siebträger-Kaffeemaschine, so eine Espresso-Maschine.
Ja.
Und eines Tages, ich saß Gott sei Dank in meiner Studio-Ecke, die im Erdgeschoss ist und in der Nähe von der Küche. Und ich denke so, was riecht hier so? Und dann war das aber auch schon so, dass Magnus irgendwann ziemlich zeitgleich runterkam und es hat sogar schon gequalmt. Also es war so eine leichte Rauchschwade, die sich in Küche und Flur verloren hatte. Noch nicht so, dass ein Rauchmelder losgegangen wäre, aber schon so, dass was war. Und die Kaffeemaschine ist halt einfach an dieser Brühgruppe, weißt du, wo du diesen Siebträger halt so reinhängst, wo der Kaffee drin ist. Die ist halt irgendwie unkontrolliert heiß geworden. Also normalerweise hitzt die sich ja auf so circa 90 Grad hoch, auf eine feste Temperatur.
Ja.
Und keine Ahnung, was da kaputt war. Entweder wirklich ein Kabelbrand oder halt das Thermostat kaputt, dass die halt so bis zum Get-No geheizt hat. Auf jeden Fall war der Espresso kurz vorm Brennen. Weißt du, das Espresso-Pulver, was halt da noch da drin war.
Oh nein! Und das Getrocknete schon wieder, ne? Das brennt
natürlich genau. Auch besser. Also weil wenn du jetzt gerade einen Kaffee gemacht hast, ne, oder irgendwie vielleicht auch vor einer halben Stunde und du hast das gerade nicht rausgeklopft, dann machst du es das nächste Mal, wenn du 10 Minuten später richtig. Irgendwann wieder so ausklopfst. So auf jeden Fall war noch so Kaffeepulver drin. Und das war so kurz vorm Brennen. Es war ein Glück, dass ich halt so direkt daneben war und dass auch Magnus jetzt trotz Tür zu und so weiter das irgendwie so mitbekommen hat. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einfach im ersten Stock gewesen wärst und hättest einfach Magnus hätte vielleicht einfach geübt und Tür zu und ich wäre vielleicht draußen gewesen oder so, dann hätte man das vielleicht gar nicht mitbekommen so schnell. Auf jeden Fall hat unsere Kaffeemaschine fast gebrannt. Dann dachte ich, dann bringe ich die halt zur Reparatur. Dann kam die erste Ernüchterung. Und das ist, glaube ich, wirklich auch, also ich will gar nicht so rückwärtsgewandt sein, aber ich habe das Gefühl, wir verlieren gerade so ein paar Sachen in der Gesellschaft. alle Leute, ich sag jetzt alle, es gibt bestimmt auch Leute, die es nicht geil finden, aber sind wir doch mal ehrlich, die meisten Leute finden eine Siebträgermaschine irgendwie geil.
Ja.
Haben sich mittlerweile auch viele Haushalte geholt, weil die sagen, ich möchte zu Hause gerne coolen Kaffee haben. Mhm. Aber die Leute, die das vernünftig und ernsthaft reparieren können, werden immer weniger.
Das stimmt.
Also es gibt halt eigentlich kaum noch Handwerker für diese Geräte. Und das Coole ist ja eigentlich, dass du die halt ja easy reparieren kannst. Dass das nicht so ein Plastikmüll ist, den du halt nach 3 Jahren austauscht oder so. Das heißt, der Espresso-Maschinen-Dealer meines Vertrauens, und ich gehe auch nicht woanders hin, weil ich habe meine Espresso-Maschine schon mal warten lassen und sie danach kaputt zurückgekriegt. Der meinte, ja, in 2 Wochen kannst du sie jetzt vorbeibringen, damit wir sie überhaupt annehmen für die Reparaturen. Ist ja so mittelcool, aber naja. Und dann habe ich sie jetzt letzte Woche, also wann habe ich sie? Letzte Woche habe ich sie dann vorbeigebracht.
Ja.
Und dann meinte ich so, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich ja schon 2 Wochen auf die gewartet, dass ich sie abgeben kann. Dann kann ich denen ja gleich sagen, ach, dann mach doch mal die übliche Wartung mit so Entkalken und 3 Gummis tauschen und so und Dichtungen und so, mach das doch gleich mal mit. Nee, also da machen wir jetzt nur die Reparatur, weil für die Wartung ist die Wartezeit 10 Monate.
Was?
Ist das nicht krass?
Wahnsinn.
10 Monate für die Wartung einer Kaffeemaschine. Ich war kurz davor zu sagen, hab ich mir hier einen Lamborghini gekauft oder was ist das?
Da wäre die Zeit kürzer, ehrlich gesagt. Ja, Wahnsinn.
Ja, weiß ich nicht. Also das, ich habe mich kurz gefühlt wie, weißt du, so bei Hermes oder so, da warten ja Leute Jahre darauf, dass sie überhaupt angeboten bekommen, so eine komische, teure Handtasche kaufen zu dürfen. So,
ja.
So ähnlich habe ich mich gefühlt, aber ich habe wirklich dieses Exklusivitätsversprechen, das wollte ich gar nicht haben, als ich diese Kaffeemaschine gekauft habe.
Oh, Wahnsinn.
Ich wollte mich nicht so bedeutungslos fühlen.
Ja, verstehe ich.
Auf jeden Fall ist meine Kaffeemaschine gerade weg.
Das ist ja der Hammer. Also das wusste ich. Man muss ja dazu sagen, wenn wir jetzt schon in diesem Kaffeethema sind, in dem bin ich auch ein bisschen drin, aber ich habe bei weitem nicht so eine gute Kaffeemaschine wie ihr.
Ich habe aktuell gar keine, ja.
Ja, ja, die ihr eigentlich besitzt. So. Aber so in dem Musiker-Dunstkreis sind natürlich auch totale viele Hobby-Barista oder auch ambitionierte Barista da und Baristerinnen dabei. Und die sind manchmal schon auch dabei, das zu sagen, ey, du musst bei eBay Kleinanzeigen gucken, kauf dir bloß nichts Neues und so. Manchmal talkt man ja so Backstage oder so. Und dann, das größte Thema ist immer, du musst gucken, dass du gut an die ganzen Sachen rankommst, dass du selbst warten kannst. Und die guten Maschinen sind nämlich wirklich welche, entweder wenn du das selber nicht machst und auch keinen Bock hast, dich da einzuarbeiten, wie repariere ich meine Kaffeemaschine, verstehe ich auch, muss man ja auch nicht. Aber dann musst du eben genau das, was du sagst, wissen, dass die Leute, die das reparieren können, weniger werden. Es wird auch dadurch, dass die Auslese kleiner wird, wird die Dienstleistung teurer, weil sie es halt machen können. Und du hast dann eben sowas, was du gerade erzählt hast, was mich tatsächlich ehrlich gesagt immer noch schockt. Aber das kann halt vorkommen mit den Wartezeiten. Und von daher sind viele natürlich schon dabei, so zu empfehlen, okay, wenn du dich wirklich ernsthaft mit dieser Materie, dann kauf etwas, was bleibt, so wie du das schon gesagt hast, gute Kaffeemaschinen. Auch da gilt, wer billig kauft, kauft zweimal, ganz safe auf jeden Fall, was Maschinen und so und Kaffeemühlen angeht. Und das Zweite ist, wer da Bock hat und ein Händchen führt, der achtet natürlich oder die achtet natürlich darauf, dass das irgendwelche Dinge sind, wo du einfach nur 4 Schrauben lösen musst für das Chassis und dann kommst du an die Sachen ran und kannst das gegebenenfalls selbst machen. Ich habe so eine ganz einfache, ne, so eine De'Longhi Dedica, das sagt euch, das sagen bestimmt ganz viele an, diese schmale von De'Longhi, wo du Siebträger hast vorne und fertig. 3 Knöpfe und das war's. Die kann ich eigentlich mit Entkalken und so selber warten und so. Das ist alles, also außer Entkalken, ehrlich gesagt, habe ich mit der noch nie was gemacht. Und für mich funktioniert es. Aber ich verstehe das schon, wenn man dann eher höherpreisig sich mal was gönnen will, ne, so wie ihr das ja auch gemacht habt bei einer guten Maschine, dann achten da manche drauf. Und das ist nur ein Tipp, falls ihr da, das ist immer die Frage, wie will man in die Materie, das gilt ja bei vielen Dingen, in der Musik ja auch. Ne?
Ja, wie das ist aber, ich finde, da ist man ganz schnell auch dabei bei diesen Leuten, die sich so eine alte Simson Mofa holen und sagen, ja, da muss man viel selber machen und dann hühnern die da rum und dann brauchen sie doch eine Werkstatt.
Ja.
Also ich bin dafür nicht gemacht.
Nee, ich auch nicht.
Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr alle Zeit dafür habt und die Muße und so weiter, das ist nicht so meins. Beim nächsten Kauf der Kaffeemaschine achte ich darauf, dass ich den Handwerker gleich mitkaufe. Den nehme ich dann praktisch ein und dann kriegt der einen Käfig bei mir im Keller und wenn ich den brauche, dann hole ich den da raus und kaufe dann direkt mit im Abo.
Finde ich sehr gut.
Für 14,99 im Monat oder so, dann würde ich das machen. Naja, wir gehen einmal kurz, wir hören kurz ein bisschen Musik und dann hüpfen wir direkt yes. in die News. Joscha, jetzt haben wir direkt eigentlich schon, wir haben schon fast 20 Minuten gelabert, ohne dass wir zu irgendwas gekommen sind.
Ja, ist doch auch mal gut.
News, muss ich auch mal updaten. Nach wie vor, ihr sollt euch Tickets kaufen für unsere frisch angekündigten Konzerte. Da könnt ihr gerne auf unserer Website und so weiter gucken. Wir spielen am 9. Mai, darf ich noch nicht genau sagen, wo, aber in Hamburg und irgendwie draußen. Guckt doch mal, was da so in der Stadt los ist. Ich freue mich, wenn ihr kommt.
Ja.
Ich werde es auch noch sagen, ich spiele am 8. Mai mit der Soul Lounge auch beim Baltic Soul Weekender. Am 21. Mai spielen wir mit Mio in Marstall. Ich sage immer Maschen, aber das ist glaube ich gar nicht Maschen. Ne? Marstall ist das Winsen?
Winsen.
Warte, ich gucke einmal nach. Es ist auf jeden Fall
haben wir ja schon mal
Hamburg.
Geklärt.
Ja. Marstall Kultur.
Ja, das ist... Ja, vielleicht ist es zwischen Maschen und Winsen, aber ich glaube, es ist eher...
Ja, da ungefähr. Ihr werdet das finden, ich verlinke euch das. Da spielen wir, dann spiele ich am 22. Mai mit der Soul Lounge beim Release-Konzert in Hamburg. Und dann kommen noch Richtung September und so weiter allerhand Konzerte. Da solltet ihr euch alle Tickets für holen, frühzeitig. Sagt es unbedingt Leuten weiter. Das ist super cool, wir freuen uns auf euch. Und ja, da war das jetzt mit unseren News.
Stark.
Ey, Joscha, wir haben ein Thema reingekriegt.
Ja.
Und ich sage an dieser Stelle gleich, Magnus, hör doch jetzt einfach mal weg. Es wird kurz ein bisschen meinungsfreudig und er wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, das weiß ich jetzt schon, weil eigentlich begeben wir uns auf sein Spezialgebiet. Das Spezialgebiet ist irgendwie voyeuristisch Verschwörungstheoretiker angucken. Da ist Magnus einfach sehr viel besser informiert. Aber ich habe wirklich mehrere Nachrichten von Leuten aus unserer Community gekriegt und das ist jetzt nicht dieser Spruch von Influencer, die dann halt sagen, ich habe Nachrichten gekriegt und haben keine gekriegt. Ich habe wirklich mehrere Anfragen gekriegt von Leuten, die wissen wollen, was wir zu Xavier Naidoo sagen.
Ja, ich verstehe, was du meinst mit Magnus muss jetzt weghören. Wir sind wie so ein, in der Hinsicht sind wir wie dieses Bild, das gerne gezeichnet wird, von einem Elefant, der sich im Wald verlaufen hat. Wir begeben uns in unbekanntes Terrain. Und
nee,
es wäre vielleicht.
Nicht Wald, also wir sind einfach eiskalt im Porzellanladen.
Oh ja,
aber wir sind komplett im Porzellanladen. Stimmt. Und da ist auch schon was runtergefallen, aber mehrfach.
Ja. Ja, ehrlich gesagt, also, aber
Boulevardesque, also ich glaube, ich würde gerne eine Sache vorausschicken, bevor, das ist schon alles ein bisschen klamaukig auch und ich glaube, ein paar Sachen muss man auch klamaukig sehen, aber es gibt einen ernsten Hintergrund und den würde ich gerne mal ein bisschen ausklammern, weil der eigentlich zu Unrecht von eben Quatschköpfen gekapert wird.
Mhm.
Und das ist, wir können ja gleich irgendwie so zu der Story sozusagen kommen, warum das alles miteinander zusammenhängt.
Ja.
Aber ich glaube, alle haben von den sogenannten Epstein-Files mitbekommen und wissen, worum es da geht. Wenn nicht, googelt gerne, kleine Triggerwarnung. Es geht hier um Gewalt und sexuellen Missbrauch von Minderjährigen und einem großen Menschenhandelsring, der in sehr einflussreichen und reichen Kreisen stattgefunden hat. So, und ich glaube, das kann man jetzt erstmal so hinstellen. Das ist passiert, da bewegt man sich überhaupt nicht im Bereich von Verschwörungstheorien.
Nee.
Und es wurden Millionen von Daten veröffentlicht, nachdem die amerikanische Regierung unter Druck geraten ist, weil man doch sagte, naja, hat Trump damit vielleicht auch was zu tun und so weiter und so fort. Und jetzt haben die halt auf einen Schwall so ein Wust an Formularen und so weiter und E-Mails, Fotos, hast du nicht gesehen, rausgehauen, wo auch nicht so richtig nachvollziehbar ist, warum wer jetzt als Täter vielleicht geschwärzt ist, warum das bei Opfern erstmal nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Und soweit man erstmal festhalten kann, ist, da ist einer der größten, wenn nicht der größte Missbrauchsskandal der letzten 100 Jahre aufgedeckt worden.
Ja.
Da sind super viel kompromittierendes Material ist dabei. Und es ist sehr offensichtlich, dass viele Leute Täter sind, MitwisserInnen und so weiter und so fort. Und ich glaube, der erste Impuls, den wir alle haben, ist, sich zu fragen, warum werden jetzt nicht reihenweise Leute verhaftet? Was ist da und so weiter?
Ja.
Und ich kann nur empfehlen, das sind alles sehr natürliche Fragen, die wir haben oder auch natürliche Bedürfnisse sozusagen. Aber so ein Fall gehört in die Hände von vernünftigen Ermittlungsbehörden und vernünftigen, seriösen Journalismus. Ich glaube halt, das finde ich ganz wichtig, auch wenn man jetzt so das Internet aufmacht und da kommt irgendein Content-Creator und erzählt irgendwas und sagt, ich habe hier auch noch was gefunden und da auf Seite sowieso, da ist ja auch die E-Mail von und da lese ich das und das raus. Und ich finde das, oder ich würde uns gerne noch mal so ein bisschen darauf vereinigen, obwohl der Impuls natürlich ist, dass wir das alles wissen wollen und auch uns eine Einordnung so sehr wünschen, so sehr würde ich das gerne vernünftigen Medien und ErmittlerInnen überlassen. Und ich glaube, das ist gerade das Schlimme daran, dass wir das halt aushalten müssen, weil Empfehlung meinerseits, ich höre gerne den Zeit-Podcast What's Up America, der halt gerade auch die aktuelle Entwicklung in den USA sehr einordnet und ich finde, das sehr, sehr gut macht und vor allem auch nach journalistischen Standards und nicht mit irgendjemand hat halt was gesagt oder Hörensagen, sondern da wird halt seriös und vernünftig gearbeitet mit mehreren Quellen und so weiter. Und da hatte das die eine Korrespondentin auch eingeordnet und meinte, die Zeit hat allein schon diese ganzen Millionen Daten erstmal in einem Riesenaufstand gesichert, was gar nicht so einfach war wohl von der Website, von dem Department. Und es dauert jetzt einfach Zeit, diese Daten zu sichten und zu bearbeiten. So. Und wenn man das vernünftig macht und nicht einfach wahllos eine Seite rauspickt. So, ich glaube, das erstmal so vorausgeschickt, da ist was passiert, das ist unbestritten. Wer noch irgendwie damit zu tun hat oder wie auch immer, das können wir alles noch nicht wissen. Und das gehört in die Hände von Menschen, die das vernünftig bearbeiten. So, Cut. Jetzt gehen wir zu Xavier. Und da sind folgende Sachen passiert. Und wir hatten so überlegt, okay, es geht vielleicht auch so ein bisschen um das Thema Haltung. Haltung als, ja, vielleicht auch jemand, der in der Musikindustrie tätig ist und genauso auch, aber vielleicht auch vom Publikum. Werk vom Künstler trennen, dies, das hat man schon ein paar Mal so gehabt. Aber man kann sagen, Xavier Naidoo ist bereits vor der Corona-Krise mit wilden, auch antisemitischen Texten so aufgefallen. Und während Corona ist er dann, ich würde jetzt sagen mal, dollarfrei gedreht und in der ganzen Verschwörungsbubble von QAnon und Pizzagate und möglichen Kindesmissbrauchen und vor allem auch Kindeskannibalismus in Eliten und was da ja alles erzählt wurde, irgendwie so abgedriftet und dann aber auch ja schnell in die Ecke von Querdenken, Reichsbürger und so weiter und so fort. Und es hat meines Wissens auch ein angestoßenes Strafverfahren wegen möglicher Volksverhetzung gegeben. Also man hat wirklich schon in so einer Ecke da so rumgefischt, die schon einfach nicht mehr lustig ist. Und es gab irgendwann, als dann zumindest auch, ich würde jetzt sagen mal, eine breite Öffentlichkeit das jetzt auch nicht mehr so cool fand, ist Xavier Naidoo irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und hat dann Ende letzten Jahres, also nee, man muss noch dazu sagen, irgendwann gab es eine Entschuldigung, die aber, finde ich, ein bisschen unkonkret war. Und ich weiß, dass ich mich zum Beispiel mit Leuten aus meinem Bekanntenkreis darüber auch echt diskutiert habe, weil Leute zu mir gesagt haben, ich finde, du siehst das ein bisschen hart, er hat sich doch halt entschuldigt. Und ich denke so, boah, weiß ich nicht. Also er hat sich so schwurbelig entschuldigt und nicht konkret. Und also du musst schon ein bisschen klarer sein, wenn du sagen willst, worum du um Entschuldigung, wofür du um Entschuldigung bitten möchtest und bei wem. Und da war ich, glaube ich, ein bisschen Hardliner-mäßig, aber aus folgendem Grund. Und das ist jetzt, glaube ich, das, wo jetzt der nächste Zeit-Swift kommt. Ende letzten Jahres hat er seine Comeback-Tour verkündet.
Ja.
Relativ große Hallen, auch alles ausverkauft und so weiter. Und die Leute sind da alle hingerannt. Und ich glaube, ich finde zwei Sachen schwierig daran. Einmal, wenn du Künstler bist und du hast dich von deinen sogenannten Irrwegen abgewendet oder hast gesagt so, nee, tut mir alles leid, da war ich vollkommen falsch gewickelt, dann müsste mich stören, welche Leute mich beklatschen.
Ja.
Also und ich glaube, das ist der Punkt, den ich habe, warum ich auch mit dieser damaligen Entschuldigung so ein bisschen knatschig war, weil ich denke so, naja, wenn du dich distanzierst, dann, also es muss dich stören, dass du mit Verschwörungstheoretikern und Querdenkenleuten so gekuschelt hast. Und es ist ja auch eine wilde Mischung, ne? Also ich finde halt, man hat in Corona auch gesehen, diese Mischung aus Reichsbürgern und Anti-Impf-Hippies mit Querdenkern, das ist ja auch, wenn ich so, okay, dass ihr einen gemeinsamen Nenner gefunden habt, ist auch krass.
Mhm. Ja.
Aber die sind ja jetzt auch alle wieder auf die Konzerte gerannt und fanden das okay. Und ich würde denken, ich will die Leute auf meinen Konzerten nicht haben. Also das ist eine Peergroup, mit der möchte ich eigentlich nichts zu tun haben.
Richtig, ja.
Aber dann kommt der nächste Punkt, wenn ich Publikum bin, dann muss mich doch stören, mit welchen Leuten ich auf dem Konzert stehe.
Richtig.
Oder? Also das habe ich mich so gefragt, deswegen war ich bei dieser Xavier Naidoo-Sache, wo ich dachte, als er so Comeback gemacht hat, wo ich denke so, irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es wirklich komisch und ich weiß auch, dass es bei TikTok damals, weil er dann versucht hat, da Reichweite zu kriegen, so eine Art Duett-Challenge und allein schon welche SängerInnen und Sänger da dann mitgemacht haben mit so, ja, Xavier, du machst so Duett und dann mache ich das auch und kriege auch Reichweite und so. Da habe ich mich auch mal irgendwann so ein bisschen so drüber geäußert und habe sofort Hate von so einer rechten Bubble gekriegt und das hat mich nur noch darin bestätigt, dass ich denke so, okay, krass, dass ihr das so in Kauf nehmt, dass das so eure Leute sind. So, und jetzt muss man aber sagen, wieder zu dieser Entschuldigung, wieder Schritt nach vorne. Also er hat schon seine Comeback-Tour gespielt, was für mich auch wieder so ein Beispiel ist von, man wird nicht gecancelt. Also dieses Canceln, das ist irgendwie, also ich sehe nicht, dass das so krass existent ist, wie dann immer alle sagen, dass sie gecancelt werden und trotzdem irgendwas machen. Und jetzt ist aber ja Folgendes passiert. Es gab im Rahmen der Veröffentlichung der Epstein-Files eine Demo von Überlebenden von Missbrauch. Und die wollen halt besseren Schutz für sich und potenzielle mögliche Opfer. Und die wollen Sichtbarkeit für ihr Leid und für ihr Anliegen. Das heißt, deswegen gab es eine Demo.
Ja.
Was passiert? Xavier Naidoo rennt dahin und erzählt wieder sein, sie essen Kinder, wendet damit eigentlich die Aufmerksamkeit auf diese Demo und auf das Leid dieser Menschen auf sich. Und sagt ja auch sowas wie, ja, ich habe euch das immer gesagt und so. Und ist komplett wieder in seinem Film von vor 2-3 Jahren. Und das finde ich, erstmal finde ich das arschig. Also ich, wahrscheinlich hat er das gar nicht so gedacht, dass er da die Aufmerksamkeit zieht. Aber die von der Demo fanden das jetzt auch so mittelcool, dass er das gemacht hat. Und auf eine Art und Weise will ich ihm auch glauben, dass er das wirklich glaubt, weil sonst würde ich es krass finden, wenn er das so erzählt. Also ich weiß nicht, was da jetzt irgendwie nicht stimmt. So. Trotzdem ist es ist halt Quatsch. Und ich finde es schwierig, diese Verschwörungsbubble, dass man denen jetzt so viel Futter gegeben hat, woran sie halt noch mehr Sachen reininterpretieren können. Ne? Und jetzt ist halt dieses Narrativ von, wir haben es euch immer gesagt.
Ja.
Und das finde ich halt auch sehr gefährlich. Und was soll ich dazu sagen? Also das ist, glaube ich, das, was ich so dazu sagen kann, weil ich glaube, bei Xavier Naidoo geht es noch nicht mal ja nur um diese verschwörungstheoretische Bubble, sondern auch um andere Äußerungen, die er getroffen hat, von denen er sich anscheinend nicht so richtig distanziert hat. Und das finde ich zumindest als freie Meinungsäußerung hier finde ich super schwierig.
Total, Ja.
Was sagst du? Ich glaube, wir sind auf einer Linie, aber die Leute von uns, die wollten ja eine Meldung, wie wir das einordnen.
Ja. Also ich finde, du hast das sozusagen, was diesen politischen Rahmen angeht, den hast du schon gut zusammengefasst. Ich würde das gar nicht so, beziehungsweise ich würde es genauso bewerten wie du, aber ich kann es auch nicht darüber hinaus politisch bewerten. Wir hatten ja schon drüber geschrieben, so im Vorfeld, so offen kann man ja auch sein, dass wir wahrscheinlich das hier thematisieren in dieser Podcast-Folge. Und ich glaube, ich würde einfach auf das, was ich dir geantwortet habe, nochmal zurückreferenzieren, also auf meine eigenen Sachen. Und das ist halt aus musikalischer Sicht, finde ich es total, also politisch und menschlich finde ich sowieso schwierig, darüber brauchen wir gar nicht zu sprechen, finde ich eigentlich so. Also das ist für mich einfach so ein Ausrufezeichen, fertig. Und das hast du ja auch eben zusammen gesagt. Aber der kommt ja auch von irgendwo her als Größe in einer Musikbubble. Ne? Und die haben wir ja auch gerade beschrieben, das jetzt mit den Comebacks und welche Leute dahin gehen. Und er hat ja mal den größten Teil seines Lebens, hat er auch dann mit Söhne Mannheims und so, ja für eine ganz, ganz politisch oder menschlich auch eingestellt. Also ich würde mal sagen, Großteil. Ich kann das natürlich nicht sagen, wer ist da zu den Konzerten gegangen. Das weiß man ja nicht. Aber ich würde sagen, ein Großteil ist komplett das Konträre zu dem, wie die jetzt zu ihm gehen, auf der Anspielung zu dem, was du eben schon gesagt hast. Auch wenn natürlich die Zeiten geändert haben, das muss man natürlich immer mit berücksichtigen. Aber ich habe dir auch geschrieben und darauf wollte ich jetzt so ein bisschen hinaus, ist so, ich empfinde ihn immer noch aus musikalischer Sicht als unfassbar guten Sänger. Und es ist einfach eine Schade und eine Schande, habe ich, glaube ich, zu dir geschrieben, dass er eben sich menschlich so verabschiedet hat von den demokratischen und ja, überhaupt humanistischen Werten teilweise auch, weil er das ja auch in keinster Weise, weiß man, warum er sich dafür irgendwann mal so da reingeschlagen hat, diese Kerbe, und da irgendwie nicht mehr rausgekommen ist. Die Entschuldigung, die du angesprochen hast, die nehme ich ihm auch nicht ab, da bin ich auch bei dir. Weil ich finde, eine Entschuldigung fängt damit an, dass man sich an die eigene Nase fasst, und sie endet damit, dass man an der eigenen Nase bleibt, so, um das mal zu metaphorisieren hier. Und danach kannst du sozusagen, nachdem du das Statement gemacht hast, kannst du die Nase loslassen und dann kannst du gucken, wie räume ich das jetzt ganz sachlich und fachlich auf, wenn ich wirklich den Anschein erwecken will und nicht nur den Anschein erwecken will, sondern wenn ich die persönliche Bestrebung habe, ich habe mich geändert und das ist auch so. Und wenn du aber nach nicht mal einer Minute oder so von diesen Statements, jetzt nagelt mich nicht auf die Minute fest, aber die Nase loslässt und schon wieder auf andere zeigst, den Zeigefinger, und zu sagen, ja, aber so und so haben mich das auch dazu gebracht, dann ist es im Grunde kein Statement, was eine Ernsthaftigkeit hat. Und ich finde aber so, das ist eben so irgendwie so ein Schande, so das Ding, und schade eben so aus musikalischer Sicht, dieses, ihm würden, glaube ich, auch viele Leute, so wie du und ich, da haben wir auch drüber gesprochen, und ich glaube, uns auch schon darauf verständigt, wenn das nicht so wäre, immer noch musikalisch gesehen gerne zuhören einfach. Aber also für mich das Ding durch, so, um das mal gleich zu sagen. Aber er ist halt einfach so, ja.
Ich glaube, es ist halt so dieses Thema, ne? Also so. Kunst vom Künstler trennen.
Richtig, ja.
Ist halt, ich glaube, das kann man in unterschiedlichen Bereichen machen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich mag gerne Käse.
Mhm.
Und Adele mag gar keinen Käse.
Ja.
Dann ist das eine Differenz, auf die wir uns einigen können. Ich finde die trotzdem super.
Ja.
Aber wenn KünstlerInnen für menschenverachtende, faktenleugnerische und demokratiegefährdende Themen stehen, dann ist das meines Erachtens ein Problem, so, ne? Das ist in meiner Auffassung, und ich finde auch lustig, wie flexibel manche Leute darin sind und sagen, ja, das ist denen halt egal. So. Und ich meine halt, dass Xavier Naidoo war ja halt schon auch so ein Thema, weil der halt in einem aufgeheizten und kritischen gesellschaftlichen Klima wie einer Corona-Krise, die wir alle so das erste Mal erlebt hatten und dachten, okay, was geht hier jetzt ab?
Mhm.
Wenn du da halt noch weiter spaltend sozusagen agierst und ja auch, und das finde ich so krass, ne, so, wir kommen immer mehr an den Punkt, dass mögliche Fakten oder Wahrheit nichts mehr wahr sind, weil Leute sich ihre eigene Wahrheit stricken.
Ja.
Und ich glaube, Angela Merkel hat auch mal gesagt, dass wenn wir die Wahrheit und Wissenschaft als Fakt einfach nicht mehr akzeptieren, dann wackelt die gesamte Grundordnung unserer Gesellschaft. Und da sind wir ja jetzt gerade. Ja. Ne? Und das, das finde ich schon, das kann ich nicht mehr so wegwischen. Das finde ich schon auch krass. Und da bin ich einfach anders gestrickt. Und ich kann dann nicht so easy auf ein Konzert gehen. Und vor allem, ich glaube, das ist so der Punkt, ich gehe nicht auf ein Konzert und stelle mich neben irgendwelchen Verschwörungshippies. So, ne? Also das ist, glaube ich, das ist einfach nicht mein Ding sozusagen. Und
richtig.
Da, wenn man einfach nur so Kommentarspalten bei TikTok und so weiter aufmacht, dann ist das schon gerne auch so eine Peergroup, die da sich einfach gerne noch so mit zugesellt.
Ich hatte dir ja auch geschrieben und darauf will ich auch sozusagen so ein bisschen mit meinem musikalischen Statement sozusagen und so hinaus, weil politisch und so, das hast du super eingeordnet, da sind wir auf der gleichen Wellenlänge, das hast du auch schon gesagt. Da gibt es wenig hinzuzufügen. Wäre jetzt auch, glaube ich, für viele da draußen, die uns hören, überraschend, da in der Hinsicht Differenzen nennen. Aber es gab ja auch sozusagen zu diesem Comeback von Xavier Naidoo gab es dann direkt relativ schnell, glaube ich, eine Doku auf ARD oder ich weiß.
Echt? Habe ich gar nicht gesehen.
Ja, so eine ganz kleine, irgendwer hat das in so einem Rahmenprogramm von ARD oder ZDF, die haben ja auch so Regionalsender oder sowas mal. So, welche Leute gehen dann und so gefragt einfach so, warum gehen sie dahin und was sind so ihre Beweggründe so zum Thema Fans? Und da hatte ich dir auch geschickt, ein O-Ton war so, mein Gott, er hat sich doch entschuldigt, der soll für mich jetzt hier singen heute Abend, der singt halt immer noch sehr, sehr gut, der soll für mich singen und ich habe einen schönen Abend, dann ist alles gut. So, und ich glaube, das ist so dieses genau das, und also das ist nochmal so, als jetzt vielleicht nicht Zitat, weil das vielleicht nicht ganzen Wörter waren, aber als Paraphrase auf jeden Fall, so hat es dieser Fan gesagt, das was zu unterstreichen, was du eben schon meintest, eben die Menschen kreieren sich gerade heutzutage, und das merkt man ja auch nicht nur da, ihre eigene Welt, die eben leider nicht mehr, nicht nur auf Fakten nicht mehr basiert, das ist ja schon schlimm genug, sondern du hast es ja auch schon angedeutet, hier gibt es ja ganz, ganz grundlegende humanitäre Werte, die nicht mehr im Fokus stehen, die zu beachten. Und das.
Ja, voll. Ja, also, das ist glaube ich, das hast du ja bei einigen Acts halt auch so. Also, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mehr so Bock, mehr R. Kelly anzuhören.
Ja, genau.
Oder Puff Daddy macht jetzt auch keinen Spaß mehr, so alte 90s-Sachen. Und Rammstein habe ich mir Gott sei Dank nie angehört. Mhm. Aber. Ich finde dann doch lustig, wie Leute sowas so wegwischen können, weil es ja unabhängig von justiziablen Dingen schon auch um so eine Menschenbildauffassung geht, wie man miteinander umgeht oder was für ein Frauenbild man vielleicht hat und so weiter. Und ich finde das nicht, ich finde das einfach nicht cool. So. Und das glaube ich so, das ist das Statement, was wir, glaube ich, so machen können. Und ich hoffe, dass euch die Einleitung so passt oder die Einordnung. Ich glaube, es ist halt wichtig und da möchte ich halt immer nochmal wieder zurück hin. Es nützt nichts, irgendwie im Internet was von 30 Leuten zu lesen und der sagt nochmal was zu dem Thema und zu dem und jenem und so weiter. Das hat schon einen Grund, warum bestimmte bestimmte Sachen von bestimmten Leuten beruflich gemacht werden und warum nicht alles immer sofort geht oder warum guter Journalismus Geld kostet und warum nicht alles für umsonst ist und so weiter. Genau. Und das wird, glaube ich, auch jedem klar, der eine Netflix-Bibliothek hat und denkt so, okay, jetzt zahle ich hier 10, 15 Euro im Monat und das hat irgendwie mal gut angefangen und irgendwie werde ich skeptisch. Hier ist auch immer mehr Schrott dabei. Weil halt einfach, wenn man Sachen ordentlich macht in bestimmten Bereichen, kosten die Zeit und dann kosten sie halt auch Geld. Ja. Und das ist eben auch beim Journalismus so, das ist ehrlich gesagt eigentlich auch bei Musik so. Mhm. Und das ist auch bei vielen anderen Dingen so.
Ja.
Wer billig kauft, kauft zweimal.
Richtig, ja. Und das finde ich jetzt einen guten Schlusspunkt. Ich finde, du hast da gut auch den roten Faden vom Anfang von Epstein, wie du angefangen hast, gefunden, dieses in dieser sozialen Medien und digitalen Welt müssen wir trotzdem in den grundsätzlichen Sachen des menschlichen Zusammenlebens und eben um Demokratie zu erhalten und so, müssen wir das eben in Fachleute-Hände geben. Fachleute, damit meine ich eben, ne? Journalisten, alles, was du gesagt hast, journalistische Fachhände und eben Ermittlungsfachhände und Fachhandwerk und nicht in welche, die sich...
Nicht irgendjemand im Internet sagt mal was dazu. Und auch nicht jeder Künstler sagt mal zu irgendwas. Ja. Also das ist ja auch irgendwie bei... Also da können wir ja noch und nöcher weitergehen. Ich glaube, wir äußern uns bei bestimmten Dingen schon echt politisch, aber es gibt auch so, es gibt auch ein paar Dinge auf der Welt, die sind politisch so komplex, da muss jetzt wirklich nicht jeder Künstler was zu sagen, insbesondere nicht, wenn sich die Leute damit jetzt nicht wirklich bis aufs Blut mit auseinandergesetzt haben. Ne? Also das ist, man muss nicht zu allem was sagen und genau, und auch zu den Epstein-Files, ich habe mir die nicht weiter angeguckt,
ich habe
mir ein paar Sachen angehört, aber eben journalistisch, und das überlasse ich Leuten, die das können, und alles andere ist ehrlich gesagt schon schlimm genug. Ja. So, ne?
Weißt du, warum ich mir das aber auch, das ist ein guter Punkt, warum ich mir das nicht weiter angetan habe, und auf Threads und so sind ja immer dann so genau das, was du gesagt hast, so Auszüge aus irgendwelchen Mails, dann meistens irgendwelche Mailadressen von Jeffrey Epstein too, und dann stehen da ganz, 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 ganz schlimme Sachen drin, oft auch. Und ich weiß ja gar nicht, also klar, die wurden jetzt veröffentlicht, deswegen kann das schon sein, dass das Original-Mails sind, aber verifizieren kann ich es in dem Moment als Rezipient auf Social Media, und du weißt ja, wie, oder wir wissen alle, wie wir scrollen dann halt auch, wir haben es gelesen und scrollen dann weiter. Also so in diesem Zuge will ich das einfach, so ein krass komplexes, du hast ja gesagt, ein Fall, wie ihn, keine Ahnung, in den letzten 100 Jahren nicht hatten. Da war für mich von Anfang an klar, als die ersten Sachen so veröffentlicht wurden und dann eben irgendwelche Snippets so reinkamen in Kommentarspalten und Threads und X und wie, you name it, TikTok, habe ich gesagt, da, also für mich ist ganz, ganz klar, das gehört nicht in, und das schließe ich mich total ein, jetzt so als Rezipient auf Social Media, nicht in Laienhände. Erstens nicht, das da rein zu posten, und zweitens ist auch nicht zu bewerten und zu, also bewerten kann ich das durch die Artikel, auf die gute Journalisten geschrieben haben, was das für eine riesengroße Scheiße ist. Aber jetzt explizit dieses, was, woran wir jetzt gerade sind, in Kommentarspalten und Co. Das ist für mich zumindest direkt klar gewesen, das mache ich gar nicht erst in irgendeiner Form.
Genau, führe ich das also weiter, das ist oder so. Nicht, eben. Und ich glaube, da, was das Schlimme ja ist, und ich glaube, da kann man das Thema dann ja abschließen, ob das jetzt Epstein-Files sind oder alles andere und so, es fuelt sozusagen ja nur diese Verschwörungsbubble, und das ist natürlich ein Problem. Ja. Ne? Also das heißt, dass jeder sich daraus so seine nächste Verschwörungstheorie machen kann, und das, was da drin steht, und das, da zitiere ich die Frau aus dem Zeit-Podcast, das, was man weiß, was halt wirklich so war, das ist ja schon schlimm genug.
Richtig, ja.
So, und alles andere ist ja dann auch, also deswegen diese Verschwörungsbubble, und da hat man natürlich auch als Künstler hat man natürlich Verantwortung, und aus welchen Gründen Xavier Naidoo das macht oder nicht, keine Ahnung, also so wie er auftritt, glaube ich, dass er das auch wirklich alles glaubt, ist trotzdem krass und fußt natürlich auf gar nichts. Richtig. Also hat er jetzt nicht irgendwie seine Belege mitgebracht oder er hat jetzt auch keinen, weiß ich nicht, keinen Labortest von seinen Chips gemacht. Ja. Weil das müsste man ja nachweisen können.
Richtig.
Also ich glaube, das wäre auch aufgefallen mal so. Aber naja, ich glaube, wir schließen das Thema an der Stelle ab. Und jetzt hören wir nochmal, wir hören irgendwie nochmal Musik und petern uns mal nach oben.
Ja.
Wenn ihr was dazu loswerden wollt, mich interessiert natürlich auch eure Meinung. Könnt ihr Kunst vom Künstler trennen? Ist euch das egal, auf welche Konzerte ihr geht? Und vor allem ist euch das egal, mit welchen Leuten ihr auf dem Konzert vielleicht nebeneinander steht?
Ja.
Das würde mich ja auch mal interessieren. Schreibt uns gerne mal. Ihr könnt bei Spotify in die Kommentare schreiben oder uns natürlich auch E-Mails. Sascha, wir sind zurück.
Ja, wir sind zurück.
Und Ich habe mir überlegt, wir gehen jetzt in den Snack, Snack der Woche. Ja.
Kann ich ganz...
Ich habe den Snack schon ein paar Mal gehabt.
Ja, sag mal.
Aber ich finde ihn immer gut und ich habe den ja diese Woche wieder gemacht. Ich habe mir einfach eine frische Kürbissuppe gemacht.
Stimmt, du hast ein Bild geschickt. Oh, das sah gut aus. Wie sah es denn?
Also, Tipp ist einfach, ihr nehmt euch so einen freshen Hokkaido-Kürbis.
Hokkaido.
Den schnetzelt ihr klein.
Yes.
Dann nehmt ihr euch 2 Dosen Kokosmilch und... Nee, andersrum. Ihr schnetzelt den klein, dann packt ihr noch ein paar Zwiebeln dazu und... Ich packe mal so 3-4 Karotten noch so rein, kleingeschnitten. Das bratet ihr erstmal an, dann kocht ihr das. Mhm. Dann püriert ihr das, dann packt ihr 2 Dosen Kokosmilch rein. Würzt das ordentlich mit, ich würde sagen, 2 bis 3 Zentnern Curry. Und ein bisschen Salz, Pfeffer und so weiter. Und dann ist das eigentlich fertig. Und dann könnt ihr sogar überlegen, ob ihr noch ein paar Krabben dazu essen wollt. Ist nicht meins, aber Magnus mag das gerne.
Mhm.
Und noch so einen kleinen Schwung cremiges Balsamico so auf und wenn ihr mögt, Koriander, fertig. Sehr, sehr gut. Kann man immer gut machen.
Ja, sah gut aus. Also muss ich sagen, also ich hoffe, es hat auch gut geschmeckt. Du hast es mir während des Kochprozesses geschickt. Wo wir uns überall so ne, mal kurz eben für diese Folge vorbereiten und was hin und her schicken, was wir machen wollen. Aber so ist das Leben und sah sehr gut aus. Und ich schließe an mit einem Snack, den ich sehr, sehr gern auch meiner Tochter gern mache. Und zwar sind das, kennst du das Wort Kastanien? Ja, bestimmt. Also so als, also nicht nur, kennst du das Wort Kastanien?
Also Kastanien kenne ich, ja.
Aber ich meine nicht die Kastanien an sich, sondern so, es gibt ja so Laugengebäck in so kleiner, runden Form, die auch Kastanien genannt wird. Also so kleine Laugenbrötchen, wenn du so willst. Aber sie sind,
nee, die kenne ich nicht. Ach so, dir doch die kleinen, ja, genau. Ja, klar, doch, ja.
Und die liebt sie mit ganz viel Frischkäse drauf. Und ich sage euch, Leute, das ist richtig cool. Und jetzt kommt mein Tipp für, nicht nur für Kinder und Erwachsene auch, also für alle scheiß drauf, wir machen hier keine Unterscheidung, ist, ihr könnt Frischkäse auf Laugengebäck und dann noch so entweder Nutella drauf oder, was ich manchmal auch ganz gern mache, ist so, wie heißen denn diese dünnen Schokoladenoblaten? Ist ja auch egal, gibt es von verschiedenen Herstellern. So nicht Schokoladenstückchen, die sind ja meistens ein bisschen dicker, sondern in dünn und die kann man so zerbrechen. Als wenn du, weiß ich nicht, bei Nikolaus und Weihnachten so diese Schokomänner, Schoko-Weihnachtsmänner klein machst und dann da drauf tust. Das kann man auch machen. Und dann hast du dieses Salzige und Süße mit dem Frischkäse dazwischen. Ich sage euch, Leute, das ist richtig cool.
Klingt alles sehr, sehr lecker.
Ja, das ist mein Snack der Woche, Leute.
Voll gut. Also das mit diesen kleinen Laugendingern, das merke ich mir auf jeden Fall mal. Du, dann lass uns mal zum Song der Woche gehen. Und ich habe einen Tipp. Und mich interessiert auch, wie die Community von uns den Song findet, weil ich habe da noch keine Meinung zu.
Aha.
Und zwar geht es um Lana Del Rey, sage ich immer gerne. Lana Del Rey.
Ja.
Die hat einen neuen Song rausgebracht. Ach. Und ich finde die als Künstlerin ja irgendwie sowieso ganz spannend. Also die singt ihr Leben lang darüber, wie traurig sie ist und in was für schlimmen, eigentlich gefühlten Schlägerbeziehungen sie immer so ist. Also ist, dafür stand sie auch ein paar Mal in der Kritik, weil man gesagt hat, naja, was verkaufst du denn da für ein Frauenbild? Und sie so, naja, lasst mich doch. Und die hat jetzt die ist seit, glaube ich, seit einem Jahr oder zwei ist die verheiratet mit einem, weißt du mit wem?
Nee.
Das ist ein normaler Bundesbürger und das ist so ein Typ, der irgendwo in Miami und so weiter so Alligator-Touren anbietet.
Ach doch, darüber habe ich gelesen.
Das ist so ein Alligator-Guide. So.
Geil.
Und den hat sie geheiratet und ich glaube auch irgendwie so im Sumpf so gefühlt, also auch mit so einem Zelt aufgebaut und so, weil so richtig bodenständig auf eine Art und Weise. Und irgendwie finde ich das süß.
Ja.
Und die haben tatsächlich einen Song zusammengeschrieben.
Oh Gott.
Und ich weiß nicht, ob die Drogen genommen haben. Also ich finde, es klingt alles ganz wild und hat auch so alte Disney-Film-Vibes an so manchen Stellen.
Okay.
Ich finde auch ihre Gesangsaufnahme spannend, weil sie muss unfassbar nah am Mikro gestanden haben und auch teilweise sehr schnappatmig gesungen haben. Also ich frage mich, was für ein Zustand die war, dass die das so gesungen hat. Also ich versuche es wirklich so nachzuvollziehen, was da so passiert ist. Und das ist auch ein super weirdes Musikvideo, was gefühlt einfach so Blair Witch Project mäßig gedreht wurde, irgendwie halb bei denen in der Garage und sie läuft dann schwarz-weiß rum.
Oha, okay.
Und der Song heißt White Feather Hawktail Deer Hunter.
Mm.
Und es hat aber auch so ein bisschen spooky Vibes und ich weiß noch nicht, was ich von dem Lied halten soll.
Ich hab's noch nicht gehört. Ich muss mal reinhören, das macht mich jetzt...
Du musst das unbedingt reinhören.
Ich muss mal
reinhören. Weil ich bin ganz so, weil ich denke so... was ist das, was soll das mit mir machen? Und eigentlich ist das ja cool, dass das Lied das alleine schon so kann.
Ja.
Und man muss auch sagen, bei Lana Del Rey, ich glaube, wir in Deutschland haben nicht so richtig die Vorstellung davon, wie erfolgreich die tatsächlich ist. Mhm. Weil die hat, ich bin jetzt einfach nur mal auf ihrer Spotify-Seite, die hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Songs, die alle über 1 Milliarde Streams ja. haben. Und teilweise auch 2 Milliarden mhm. und so, ne? Und ich glaube, wir in Deutschland kennen sie und wir kennen auch ihre ersten Sachen und so, aber ich glaube, danach verlässt es dann doch schon viele. Und das, ja. das ist einfach wild. Also ich finde schon ihren Retro-Vibe immer ganz toll und ich finde, sie findet auch immer tolle Klangwelten, die mir immer sehr gefallen. Aber da habe ich jetzt auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, weiß ich nicht, ob die auch an so einem Frosch mal geleckt haben, wenn die so einen Alligator gefangen haben ja. oder so.
Der vielleicht nicht mehr so richtig gut war. Mindesthaltbarkeitsdatum mal überschritten.
Ja. Ah, was ist dein Song der Woche? Ja. Also du musst da unbedingt, der hat auch schon 8 Millionen Streams. Wahnsinn. Also ich glaube, viele Leute haben den mehrfach gehört und sich gefragt, was
ja,
ist das?
Wahrscheinlich haben 200.000 Menschen den einfach 20 Mal gehört, weil sie immer wieder gesagt haben, ich check's auch nicht. Ich muss das auch mal machen. Mein Song ist tatsächlich einer, der super bekannt ist jetzt auch gerade und ich möchte ihn trotzdem hier droppen von Bruno Mars, I Just Might. Ich glaube, wir hatten ihn schon mal. Ich möchte ihn auf eine andere Art und Weise droppen. Natürlich finde ich den musikalisch cool. Wir hatten ja diese, du hattest ja da diese Reminiszenzen an zwei große Künstler schon gehört in dem Song, als du ihn das erste Mal gehört hast. Ich möchte sagen, ich finde den Vibe cool von dem Song, aber was ich viel, viel geiler finde, das ist mir jetzt letztens erst aufgefallen. Ich weiß gar nicht, wie lange der Song draußen ist. Lass mal sagen, jetzt einen Monat oder sowas.
Ja, so ungefähr.
Der hat so ein, also ich glaube, über die Musik hinaus hat der durch seinen Dance-Moves, die er da so coolness-mäßig reingebracht hat ins Musikvideo und so, hat er einen Dance-Vibe auf Social Media ausgelöst mit diesem Song. Erstens hilft ihm das, glaube ich, enorm und zweitens ist das so krass kreativ teilweise. Manche tanzen das nach, entweder als Gruppe oder als Solo, so seins, aber manche machen auch eigene Sachen daraus und richtig gut. Es ist fast, man könnte sagen, Rabbit Hole von mir geworden. Und diesen Vibe, den muss ich einfach, deswegen droppe ich ihn hier nochmal sozusagen.
Machst du auch ein Tanzvideo? Das ist doch jetzt die heiße Frage für alle. Alle wollen, also machst du ein Tanzvideo? Das würde deinem Social Media wahrscheinlich auch helfen.
Ja, ich habe schon im Kalender geguckt, wann ich das machen könnte.
Hast leider keine Zeit.
Doch, ich glaube, 2 Tage nachdem ich tot bin, würde es passen.
Ach, sehr schön.
Da mache ich's. Also gebt euch das mal in diesem Zuge auch so ein bisschen und guckt euch mal bei YouTube rum. Das macht wirklich richtig, richtig Spaß. Und ich glaube, der Typ hat vielleicht auch gar nicht so gewusst, was er so auch gerade auf dieser Choreografie-Seite und so damit auslöst. Ich meine, seine Sachen sind auch ja immer ziemlich tasty, finde ich. Aber das ist schon beeindruckend, muss ich sagen, diese Welle, die er da ausgelöst hat. Mal gucken, wie lange die noch geritten wird, aber im Moment ist das Wahnsinn, also was man da auch so findet, also das ist crazy.
Richtig
macht
gut.
Spaß.
Also da haben wir doch mal 2 lustige Songs in unsere Playlist gepackt. Die findet ihr in unseren Shownotes, folgt der doch gerne mal. Da ist mittlerweile ein Sammelsurium aus tollen und auch lustigen Stücken irgendwie so bei. Also da ist für jeden, also ich glaube, unsere Hörer finden die gut, da sind gute Tipps bei.
Ich auch.
Und was kann man sonst noch einfach noch so grob sagen? Es gibt einen großen FAZ-Artikel meinem Kollegen Christopher Ann und mir. Das nur mal so kurz am Rande um das Thema KI und Musik, falls euch das interessiert. Ist hinter einer Paywall, lohnt sich aber und kann man sich ja auch einmal so probemäßig für einen kleinen Taler irgendwie holen, wenn ihr das lesen wollt. Packe ich euch auch gerne noch in die Show.
Müsst ihr unbedingt lesen. Also es ist eigentlich fast schon nicht mehr korrekt, dass wir es hier so am Rande machen. Das muss eigentlich, also das ist ein richtig wichtiges Thema, über das wir auch schon hier im Podcast gesprochen haben. Und du hattest da ja auch schon so ein bisschen hier und da angekündigt, dass das mit Christoph Annen zusammen und so pro Musik und so, das sind ja alles Themen, die ihr auch auf dem Schirm habt. Aber jetzt eben, ja genau, guckt mal bei der...
Wir können ja nächste Woche vielleicht einfach, also um die Folge dann abzukürzen hier, wir können ja nächste Woche vielleicht auf so aus Gag die schönsten Leserkommentare vorlesen zu diesem Artikel. Ja. Und wenn wir das wollen, wenn euch das denn interessiert.
Ja. Lest da rein.
Und geht nochmal auf, also wenn ihr das noch nicht macht, macht ihr aber wahrscheinlich schon mir auf den Socials folgen. Ich versuche immer im Moment jede Woche ein neues kleines Cover zu haben, auch um mich zu challengen. Ich gebe mir sehr viel Mühe und ich brauche ein bisschen Liebe von euch.
Ja.
So, das war's. Holt euch Tickets für unsere Sachen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Viel Spaß mit unseren Musiktipps und natürlich auch gerne mit unserer Musik, die ihr auch immer wieder hören dürft.
Richtig.
Und wir wünschen euch eine schöne Woche und wir hören uns. Bis dann.
Tschüss.